Welt im Lockdown. Die globale Krise und ihre Folgen. Von Adam Tooze. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zerdam.
Viele von uns haben sich 2021 regelmäßig die Augen gerieben. Ist das gerade wirklich alles passiert? Wer sich die Zahlen anguckt, könnte meinen, die Erde wäre von einem Asteroiden getroffen worden. SARS-CoV-2 paralysierte weltweit 95% aller Volkswirtschaften. Die Pandemie verursachte die intensivste und schnellste Wirtschaftskontraktion aller Zeiten. Bis Herbst 2021 infizierten sich weltweit über 200 Millionen Menschen mit dem Virus und weit über 4 Millionen starben im Zusammenhang mit der Infektion. 3 Milliarden Menschen verloren ihre Arbeit oder wurden zwangsbeurlaubt. Knapp 1,6 Milliarden Kinder blieben teils monatelang zu Hause, statt zur Schule zu gehen. Über Tage, Wochen und Monate hinweg brachte Covid-19 das Leben so gut wie aller Menschen auf dem Planeten zum Stillstand. Doch so erstaunlich, verstörend oder gar traumatisierend die Ereignisse von 2020 waren, sie kamen nicht aus heiterem Himmel. Gesundheitsexperten hatten die Öffentlichkeit seit Jahren vor dem Ausbruch eines neuen und beispiellos virulenten Virus gewarnt. Diese Blinks erklären, warum Covid wie ein graues Nashorn war. Eine bullige Bedrohung, die ziemlich offensichtlich mit voller Wut und Wucht auf die Menschheit zurannte.
Blink Nummer 1. Eine vermeidbare Pandemie.
Egal wie das Chaos des Krisenjahres 2020 eines Tages in den Geschichtsbüchern beschrieben wird, der damalige US-Präsident Donald Trump wird eine Hauptrolle spielen. Trump hat im Laufe dieser Krise immer wieder mit Corona-Leugnern kokettiert. Er ging halbherzig mit Abstandsregeln um, empfahl Bürgern hanebüchene Hausmittel und wetterte gegen renommierte Wissenschaftler. Er schürte nationale und internationale Konflikte in einer Zeit, in der es so dringend wie nie nach Einheit verlangt hätte. Doch natürlich ist Trump nicht der einzige Grund für den dramatischen Verlauf der Corona-Pandemie. Die ungünstigen Voraussetzungen entstanden lange vorher. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass unser moderner Lebensstil nicht weniger, sondern mehr neue Krankheiten verursacht. Die Liste der Faktoren ist lang. Zerstörung der Natur, industrielle Landwirtschaft, Mega-Urbanisierung, Übernutzung von Antibiotika, globale Mobilität, medizinische Fake News und nicht zuletzt die Erderwärmung. Davon zeugten bereits die SARS-Pandemie im Jahr 2003, die Schweinegrippe 2009 und der Ausbruch von MERS-CoV 2012. Im Anschluss warnten Virologen weltweit vor dem nahezu sicheren Ausbruch eines neuen und deutlich ansteckenderen Grippevirus. Im Falle einer globalen Ausbreitung würde selbst eine milde Letalität mehr Todesopfer fordern als beide Weltkriege zusammen. Nicht nur das. Gesundheitsexpertinnen wussten auch, dass sich ein solches Virus mühelos über die globalen Handels- und Reiserouten verbreiten konnte. Sie wussten, dass es ärmere Bevölkerungsgruppen besonders hart treffen würde. Ein Beispiel waren die Menschen in Subsahara-Afrika. Für sie war das Risiko, an einer ansteckenden Krankheit zu sterben, bereits 2017 12-mal so hoch wie für Menschen in Europa und den USA. Und dieses Verhältnis würde im Falle einer hoch ansteckenden Krankheit noch ungünstiger ausfallen. Dieselbe Ungleichheit tritt auch innerhalb einzelner Länder auf. So ist es erwiesen, dass Armut die Inzidenz und Letalität von Infektionen zusätzlich befeuert. In den USA sind davon vor allem die Minderheiten der Schwarzen, Latinos und indigenen Völker betroffen. Und dann wäre da noch die Frage der politischen Antwort auf ein solches Szenario. Unsere Regierungen wussten, dass die 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten im Wesentlichen auf die WHO angewiesen waren. Eine hoffnungslos unterfinanzierte Instanz mit einem Budget von 4,4 Milliarden US-Dollar, also dem Etat eines größeren Krankenhauses. In den USA würde sich die Bevölkerung auf ein Gesundheitssystem verlassen müssen, das Millionen Menschen ausschloss, sowie auf ein Netzwerk von Krankenhäusern, denen Kosten und Umsätze wichtiger waren als Prävention und Personal.
Mit anderen Worten, Gesundheitsexperten und Politiker weltweit wussten um das reale Risiko einer globalen Pandemie. Sie wussten, was auf dem Spiel stand und taten nichts.
Das waren die Bedingungen, unter denen Covid-19 die Welt zum Stillstand bringen konnte. Und doch schlug das Virus zuerst an einem Ort zu, der so gut vorbereitet war wie kaum ein zweiter.
Blink Nummer 2. China war an sich gut vorbereitet.
Im November 2019 begann sich ein neues Virus in der chinesischen Millionenstadt Wuhan auszubreiten. Innerhalb weniger Wochen fluteten die Infizierten die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Viele von ihnen erlitten qualvolle Atemprobleme und Höllenängste, bevor sie erstickungsartigen Symptomen erlagen. Die Regierung der zuständigen Provinz Hubei versuchte, die Krise geheim zu halten. Die Angelegenheit sollte nicht zur Spitze der kommunistischen Partei durchdringen, die mitten in ihren Jahresabschlusstreffen steckte. So erfuhr Präsident Xi Jinping erst am 6. Januar 2020 von dem grassierenden Virus. Aber er war vorbereitet. Ziemlich genau ein Jahr zuvor hatte sich Xi in einer vielbeachteten Rede an seine Partei gewandt. Sein Kader sollte sich gegen graue Nashörner wappnen. Risiken, die die meisten Menschen trotz ihrer hohen Wahrscheinlichkeit ignorierten. Er beauftragte seinen Protégé Chen Jixin mit der Erarbeitung von Aktionsplänen gegen alles, was die politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung des Landes bedrohen könnte. Als Präsident Xi von dem Ausbruch in Wuhan erfuhr, war die Zeit gekommen. Er schickte Chen, um die entsprechenden Protokolle auszuführen. Und Chen handelte. Er riegelte ganz Wuhan ab, eine gut angebundene Metropole mit 11 Millionen Einwohnern. Peking blies zum Volkskrieg gegen das Virus und entsandte 40.000 Bauarbeiter, um Notkrankenhäuser zu errichten, sowie 40.000 medizinische Angestellte, um die Spitäler zu betreiben. Der staatliche Sicherheitsapparat setzte den Lockdown durch, indem er Protestierende festnahm, kritische Journalisten aus dem Verkehr zog und jeglichen Unmut in den Medien zensierte. Um die Ausbreitung zu unterbinden, übertrug Peking die Maßnahmen rasch auf die gesamte Provinz Hubei sowie auf die Nachbarprovinz Jiangxi. Und am 22. Januar befand sich die gesamte Volksrepublik im Lockdown. Fabriken und Betriebe schlossen und 132 Millionen Menschen standen von heute auf morgen auf der Straße. Es war der größte kurzfristige Verlust an Arbeitsplätzen aller Zeiten. Doch so extrem die Maßnahmen waren, sie waren auch extrem effektiv. Ende Februar 2020 erklärte die WHO, China habe erfolgreich unterdrückt, was inzwischen als SARS-CoV-2 bekannt war. Ein paar Monate später befand sich die chinesische Wirtschaft im rapiden Aufschwung.
Kurzum, Chinas Antwort auf den Covid-Ausbruch war so radikal wie effektiv. Und diese Effektivität stärkte die Position des kommunistischen Regimes im Land.
So kam es, dass sich die junge Corona-Pandemie für Xi, seine Partei und ganz China nicht zum existenziellen Desaster entwickelte. Ganz im Gegensatz zu dem, was im Westen passierte.
Blink Nummer 3. Die US-Bevölkerung musste es selber richten.
Am 31. Januar 2020 war es soweit. Großbritannien verließ nach fast 4 Jahren kräftezehrenden Tauziehens die EU. Premierminister Boris Johnson zufolge würde das Land nun in eine neue Ära der Freiheit und Größe aufbrechen, solange man irrationale Ängste wie eine pandemische Panik vermied. Eine Woche später scheiterte in den USA das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Der Senat sprach ihn von den Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Behinderung von Ermittlungen im Kongress frei. Trump feierte mit einer Tour durch republikanisch dominierte Staaten mit Kundgebungen vor massenweise frenetischen Anhängern. Etwa zur selben Zeit beriet sich die EU in Brüssel zur drohenden Covid-19-Krise. Das Treffen drehte sich weniger um das Risiko für Europa, sondern um die möglichen Folgen für Afrika. Doch im weiteren Verlauf des Februars wurde deutlich, dass die westlichen Führungsriegen die Bedrohung des grauen Nashorns verkannten. Denn nebenbei kündigten sich nicht nur medizinische, sondern auch verheerende wirtschaftliche Folgen an. Am 8. und 9. März fiel der Ölpreis innerhalb von nur 24 Stunden um 65%. Warum? Erstens hatte der chinesische Lockdown zu einem massiven Nachfrageeinbruch geführt. Und zweitens konnten sich die großen Förderländer Russland und Saudi-Arabien nicht einigen, ob sie die Produktion gemeinsam drosseln oder sich gegenseitig unterbieten sollten. Und auf einmal war Öl, das Lebenselixier der industrialisierten Welt, so gut wie wertlos. Das war der Auftakt einer weltweiten Rezession. Am selben Tag berichtete die WHO, Covid-19 hätte inzwischen 110 Länder rund um den Globus erreicht. Großbritannien, die EU und die USA reagierten mit vereinzelten und unkoordinierten Maßnahmen. Boris Johnson versprach Handlungen, aber sein Plan bestand aus kaum mehr als der Aufforderung zur Selbstquarantäne älterer Menschen. Manche EU-Staaten verboten größere Zusammenkünfte, während andere Fußballspiele, Festivals und Paraden zuließen. Und Donald Trump riegelte die USA einseitig gegen Einreisende aus der EU ab, mit Ausnahme Großbritanniens und Irlands. Dabei hatte er keinerlei Plan für die Rückholung ausgereister und anderswo gestrandeter US-Bürger. Innerhalb von 2 Wochen verzeichneten die USA die höchsten Fallzahlen weltweit. Angesichts einer fehlenden nationalen Strategie sahen sich die Bundesstaaten und Bezirksregierungen zum Handeln gezwungen. Schulbezirke setzten den Unterricht selbstständig aus. Städte und Landkreise baten die Menschen, zu Hause zu bleiben. Und selbst wo es keinen Lockdown gab, setzten sich Unternehmen und Betriebe auf eigene Faust für soziale Distanzierung ein. In manchen Branchen, wie der Autoproduktion, waren es die Angestellten, die die Werksschließungen durchsetzten.
Wir sehen, im Gegensatz zum staatlich verordneten Lockdown in China, bestand die Antwort von westlichen Industriestaaten wie den USA in einem Lockdown von unten, den die Zivilgesellschaft selbst vorantrieb.
Im März 2020 beruhte die gesamte Corona-Strategie der USA auf den Maßnahmen einzelner Bundesstaaten, Gemeinden, privater Einrichtungen und nicht zuletzt der Bürgerinnen selbst. Die Zentralregierung hatte trotz all ihrer Ressourcen und Befugnisse durch Abwesenheit geglänzt.
Blink Nummer 4. Hauptsache, wir retten die Wirtschaft.
Wenn die Gesundheit der Menschen auf dem Spiel steht, haben Konsum und Bewegungsfreiheit Nachrang. Kein Wunder also, dass die Weltwirtschaft quietschend zum Stillstand kam, als sich Covid-19 im Frühjahr 2020 immer virulenter breitmachte. Der Luftverkehr brach um 94% ein. Es schloss quasi alles, was Menschen zusammenbrachte. Friseursalons, Arztpraxen, Geschäfte, Schulen. Die Pandemie verknappte das Angebot an Gütern und Dienstleistungen, pulverisierte jegliche Nachfrage und gefährdete das Wohlergehen von Millionen von Menschen. Und sie verursachte die steilste wirtschaftliche Talfahrt der Weltgeschichte. Diese Krise erodierte den Wert der bis dato sichersten und stabilsten Wertpapierklasse der Welt, die als Treasuries bezeichneten US-Staatsanleihen. Warum waren Treasuries bis dahin so sicher? Erstens ist jede Anleihe ein garantierter Schuldschein der US-Regierung. Und zweitens ist der Markt für US-Staatsanleihen riesig. Mit einem Volumen von umgerechnet über 10 Billionen Euro gibt es immer interessierte Käufer für Halter, die ihre Anleihen verkaufen wollen. Doch nicht so im März 2020, als eine Heerschar panischer Investoren in die Banken stürmte, um ihre Anleihen zu Geld zu machen. Da es nicht genug Käufer gab, fiel der Wert in den Keller. Panik machte sich breit. Denn wenn die US-Treasuries wackelten, war weltweit überhaupt keine Wertanlage mehr sicher. Rund um den Globus kollabierten Wertpapiermärkte aller Couleur, wobei geschätzte 26 Billionen Dollar verloren gingen. Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank Federal Reserve, senkte daraufhin die Leitzinsen, was normalerweise Kredite und Investitionen anheizt. Doch dieses Mal passierte gar nichts. Darum änderte Powell seine Taktik und ließ die Fed all die abgestoßenen Treasuries aufkaufen. Im Grunde kaufte die US-Regierung also ihre eigenen Schuldscheine zurück, um den weltweit wichtigsten Wertpapiermarkt zu stützen. Im Sommer 2020 hielt die Fed Treasury Notes im Wert von 7,5 Billionen Dollar. Es ist schon früher vorgekommen, dass Regierungen ihre eigenen Schulden in einem Prozess namens Quantitative Easing oder quantitative Lockerung aufkauften. Aber noch nie hatte eine Zentralbank so viele Schulden auf einmal zurückgekauft. Dazu setzte sich die Fed über weitere Normen hinweg, indem sie Geld direkt an Unternehmen lieh, Kredite ausgab und hunderte Milliarden Dollar privatwirtschaftliche Schulden kaufte. Unterdessen überwand der US-Senat einen 10 Jahre währenden legislativen Stillstand und verabschiedete einstimmig ein 2,2 Billionen Dollar schweres Corona-Rettungspaket, den CARES Act, das größte Konjunkturpaket der Menschheitsgeschichte.
Das heißt, die USA fuhren schwere finanzpolitische Geschütze auf, um das bisherige Weltwirtschaftssystem zu retten.
Immerhin war Washingtons wirtschaftlicher Kurs seit Jahrzehnten neoliberal geprägt, mit wenig Staat und viel freiem Markt. Die Corona-Pandemie brachte die USA im Frühjahr 2020 seit langer Zeit wieder auf einen Kurswechsel.
Blink Nummer 5. Auch die EU reagierte mit viel Geld und wenig Plan.
Im Februar 2020 erreichte das neue Coronavirus Europa. Die ersten Fälle registrierte man südöstlich von Mailand. Die Regierung in Rom versetzte die gesamte Region in den Lockdown und besiegelte die Quarantäne mit einer Absperrkette aus Militär- und Polizeikräften. Während sich die Medien zu Recht auf die menschlichen Opfer konzentrierten, richtete Covid-19 denselben wirtschaftlichen Schaden an wie zuvor in China. Die Pandemie paralysierte die Liefer- und Versorgungsketten, den Konsum und den Arbeitsmarkt. Aber Italiens Fiskus war ungleich anfälliger. Der Staat stand mit über 2 Billionen Euro in der Kreide, dem anderthalbfachen seines Bruttoinlandsprodukts. Dann schwappte Covid nach Frankreich und Spanien über. Spätestens da war die gesamte EU alarmiert. Wenn die Pandemie die Schulden auch in europäischen Ländern über das jeweilige BIP trieb, würde die gesamte europäische Wirtschaft auf Talfahrt gehen. Zum Glück hatte Europa aus der schweren Rezession nach der Wirtschaftskrise 2008 gelernt. Statt auf strenge Austeritätspolitik zu setzen, annullierte die EU sämtliche Budgetrestriktionen für ihre Mitgliedstaaten. Die EZB kaufte Schulden in Billionenhöhe und die Kommission verabschiedete mit NextGen EU ein nahezu 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket. Sprich, wie zuvor die USA, versuchte nun auch die EU, den wirtschaftlichen Sturzflug mit aberwitzigen Geldsummen abzufedern. Doch leider ahmte Europa die USA in weiterer Hinsicht nach. Auch Brüssel und die Mitgliedstaaten reagierten halbherzig und unkoordiniert auf das Virus selbst. Und so schlug sich die Pandemie weiter Bahn. Dagegen festigte Pekings kompromissloses Vorgehen die Macht der kommunistischen Partei. Mit derart Oberwasser erließ die Partei neue Gesetze zur Kriminalisierung von Bürgerprotesten, um die Unabhängigkeitsbewegung in Hongkong zu lähmen. Die Zentralregierung versuchte auch, Hongkong in eine wirtschaftliche Zwangsunion mit den Nachbarprovinzen Macau und Guangdong zu drängen. Der staatskritische Milliardär Jack Ma verschwand spurlos und die kommunistische Partei setzte ihre Taktik fort, privatwirtschaftliche Führungspositionen systemtreu zu besetzen.
Will heißen, während die EU wie die USA mit den Folgen ihrer unkoordinierten Antwort auf Covid-19 kämpfte, hatten Chinas Politik und Wirtschaft weiter Aufwind.
So produzierte China die Hälfte der zu jenem Zeitpunkt meistgefragten Produkte der Welt, medizinische Gesichtsmasken. Noch vor Jahresende überholte Chinas Kaufkraft die der USA. Und chinesische Unternehmen erhielten mehr ausländische Investitionen als jedes andere Land auf der Welt. China war wieder zurück in der Erfolgsspur.
Blink Nummer 6. Ärmere Länder mussten alleine klarkommen.
Im April 2020 zog das Virus seine tödliche Spur in den globalen Süden. Eine Koalition aus europäischen und afrikanischen Regierungen bat den Internationalen Währungsfonds, die Kredite und Hilfen für ärmere Länder zu verdreifachen. Aber die USA blockierten den Prozess mit einem Veto. Hinter den Kulissen munkelte man, US-Finanzminister Steven Mnuchin hätte dem Druck von republikanischen IWF-Gegnern um den texanischen Senator Ted Cruz nachgegeben. So erwirkte der IWF lediglich ein Moratorium für Kreditrückzahlungen einkommensschwacher Länder. Aber mitten in der Pandemie benötigten diese Staaten keine Aufschübe für bereits vorhandene Schulden. Sie brauchten neues Geld. Die reichen Industrieländer taten also quasi nichts, um wirtschaftlich schwächeren Staaten zu helfen. Am Ende kratzten Länder wie Peru, Indonesien, Südafrika, Thailand und Brasilien trotzdem die Kredite zusammen, um irgendwie durch das Krisenjahr zu kommen. Dabei nutzten sie Methoden, die sie bereits früher entwickelt hatten, um sich im Haifischbecken der Weltwirtschaft zu behaupten. Viele ärmere Staaten hatten in der Vergangenheit ihre Fremdwährungsanleihen reduziert. Dadurch konnten sie im Notfall in der eigenen Währung drucken und auszahlen. Sie hatten auch die Lektion gelernt, ihre nationale Währung nicht an starke Leitwährungen wie Dollar oder Euro zu knüpfen. Das schreckte zwar hier und da Investoren ab, stabilisierte aber auf lange Sicht den Kreditfluss. Außerdem verboten sie ihren inländischen Banken die Beteiligung an Risikogeschäften, die Banken in reichen Ländern nonchalant in Kauf nahmen. Und zu guter Letzt beschränkten sie ihren Banken den Zu- und Abfluss ausländischen Geldes, um den Adrenalinrausch launenhafter Auslandsinvestitionen zu vermeiden. All diese Praktiken waren etabliert worden, um fragile Volkswirtschaften zu schützen. Jetzt halfen sie, die Wucht der Corona-Krise abzufedern. Und doch sichert ein Staat mit der Gesundheit seines Fiskus nicht automatisch die Gesundheit seiner Bürger. Viele Gesundheitssysteme im globalen Süden wurden völlig von der Pandemie überrollt. In Brasilien und Peru stapelten sich die Leichen mitunter am Straßenrand. Und in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil zogen Aasgeier Kreise am Himmel.
So überlebten viele Entwicklungsländer ohne fremde Hilfe. Sie nutzten bewährte Strategien, um auf eigene Faust an Kredite zu kommen.
Im Spätsommer 2020 wurde auf einer UN-Konferenz die Gründung einer unabhängigen Behörde vorgeschlagen, um Hilfszahlungen zu koordinieren. Die UN eruierten die Maßnahmen mit der IWF, der Weltbank und der G20. Es folgten Entwürfe für Resolutionen, die ärmeren Staaten Zugang zu Geld verschaffen sollten. Aber der Plan erforderte die finanzielle Beteiligung der USA. Und die waren mit sich selbst beschäftigt.
Blink Nummer 7. Die alten und neuen Wunden der USA.
Am 25. Mai 2020 stützte sich ein weißer Polizist in Minneapolis mit dem Knie auf den Nacken eines am Boden liegenden schwarzen Mannes namens George Floyd. Floyd hatte angeblich versucht, in einem Eckladen mit einer gefälschten 20-Dollar-Note zu bezahlen. Er wurde verhaftet und signalisierte dem auf ihm knienden Beamten mehrfach, dass er nicht atmen konnte. Passanten filmten die Festnahme und kurz darauf sahen weltweit Millionen Menschen, wie Floyd unter dem Gewicht des Polizisten starb. Wir haben bereits gesehen, dass arme Menschen weltweit am stärksten von den Folgen der Pandemie getroffen wurden. Auch in reichen Ländern wie den USA liefen Minderheiten wie Menschen of Color ein höheres Risiko, ihre Arbeit zu verlieren oder schwer zu erkranken. Und die Wahrscheinlichkeit war auch höher, dass sie an solchen Krankheiten verstarben. Das war der Boden, auf dem der gewaltsame Tod von George Floyd wie eine Bombe einschlug. Das Ereignis entzündete eine weltweite Welle der Empörung und Mobilisierung rund um die Black Lives Matter-Bewegung. Innerhalb von 2 Monaten demonstrierten 26 Millionen Menschen für Gerechtigkeit und gegen rassistische Diskriminierung. Die US-Demokraten um ihren voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden stellten sich genauso hinter die Bewegung wie zahlreiche Prominente, hochkarätige Kapitalgeber und Unternehmen. Doch was tat Präsident Trump? Er hofierte Ultrakonservative und Rechtsextreme, hetzte gegen die liberale Elite und geißelte Demonstranten als Anarchistinnen und Kriminelle. Spätestens jetzt war jeder Anflug von nationaler Einheit im Kampf gegen Corona passé. Trump verklärte Covid abwechselnd zum Wuhan- oder China-Virus und tat weiter so, als würde es eines Tages einfach von selbst verschwinden. Und obwohl der CARES Act landesweit populär war und immerhin Millionen von Schecks mit Trumps Unterschrift in die Briefkästen spülte, versäumte er es, die Republikaner von einem zweiten Konjunkturpaket vor der Wahl im November zu überzeugen. Der Herbst kam und die zweite Welle an Covid-Infektionen rollte durch die USA. Das Land hatte nun mehrere Monate Erfahrung mit sozialer Distanzierung, schien aber noch immer weit von den öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen entfernt, die die Fallzahlen in Ländern wie Südkorea, Vietnam oder China gedrückt hatten.
All das zeigt, als im Herbst 2020 die zweite Corona-Welle durch die USA rollte, rissen alte und neue Wunden in der Gesellschaft auf.
Die große Hoffnung der USA ruhte auf einem Projekt namens Operation Warp Speed, einer unter Trump gegründeten öffentlich-privaten Initiative zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Und letzten Endes erwies sich diese Hoffnung nicht als falsch.
Blink Nummer 8. Immerhin geht es den Finanzen gut.
Noch nie in der Geschichte wurde so schnell ein Impfstoff entwickelt wie der gegen SARS-CoV-2. In Shanghai sequenzierten Forscher Ende 2019 den genetischen Code des Virus, noch bevor Präsident Xi Jinping überhaupt von dem Ausbruch in Wuhan Wind bekam. Keine 12 Monate später wurden rund um die Erde die ersten Vakzine verimpft. Allerdings profitierten davon lange Zeit nur reiche Industrieländer. Die globale Verteilung stockte aufgrund von Lieferengpässen, dem fehlenden Willen reicher Regierungen und den patentrechtlichen Bedenken der Pharmakonzerne. All das gab dem Virus Zeit, neue Varianten zu bilden. Und eine dieser Varianten könnte irgendwann unsere mühsam aufgebauten Abwehrmechanismen überwinden. Im Winter 2020 war die Stimmung in den USA angespannt. Weder die Impfstoffe noch das zweite Konjunkturpaket kamen vor den Präsidentschaftswahlen im Dezember. Trump verlor, weigerte sich aber, seine Niederlage anzuerkennen. Er schürte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Ergebnisses und Hass. Ein Teil dieser Wut entlud sich, als am 6. Januar 2021 ein Mob aus rechten Trump-Fans das Kapitol stürmte, um die Regierung zu stürzen. Und doch geschah Folgendes. Der S&P 500, der Börsenindex der 500 größten Unternehmen in den USA, schoss in die Höhe. Die Schwergewichte der US-Wirtschaft legten unerschrocken an Wert zu. Warum? Tja, egal, ob am Ende die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi den Ton angab oder konservative Aufwiegler wie Senator Josh Hawley aus Missouri, die Märkte wussten, dass sich die USA einer Fiskalpolitik verschrieben hatten, die die Wirtschaft gegen die Folgen der Pandemie schützen würde. Am 20. Januar 2021, haargenau ein Jahr nachdem Xi Jinping den Rest der Welt über die Existenz von SARS-CoV-2 informierte, begann die Amtszeit von US-Präsident Joe Biden. Biden galt als Politiker der Mitte und setzte sich gegen Elizabeth Warren und den linken Parteiflügel um Bernie Sanders durch. Und doch hatte er sie letztlich alle erfolgreich in seine Kampagne eingebunden. Er begann seine Amtszeit mit dem Plan für ein 3-Billionen-Dollar-Paket und dem Wahlkampfmotto Build Back Better, also dem Ziel, das Land besser wieder aufzubauen. Währenddessen rang man in Brüssel um ein Brexit-Handelsabkommen und die EU initiierte die nächste Phase des Next-Gen-Konjunkturpakets. Die EZB machte sich erneut daran, ihre eigenen Schulden aufzukaufen.
Wir resümieren, die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden, aber es bildet sich so etwas wie Konsens im Umgang mit ihren wirtschaftlichen Folgen.
Dieser Konsens besteht im reichen Teil der Welt darin, die Geldhähne sperrangelweit aufzulassen. Das Virus wütet weiter, aber hey, immerhin sind die Finanzen einigermaßen gesund.
Das war unser Crashkurs Pandemie und Wirtschaft zu dem Buch Welt im Lockdown von Adam Tooze. Kehren wir zum Abschluss nochmal zurück zum Anfang, oder besser gesagt in den Winter 2019. Der Ausbruch des neuartigen Grippevirus SARS-CoV-2 traf zuerst China und dann sukzessive den Rest der Welt. Die resultierende Pandemie forderte nie dagewesene menschliche und wirtschaftliche Opfer. Aber sie kam nicht völlig aus heiterem Himmel. Gesundheitsexpertinnen und Virologen weltweit hatten die Politik seit Jahren vor ziemlich genau jenem Szenario gewarnt. So führte die kollektive Überforderung und Unverantwortlichkeit eines großen Teils der Menschheit dazu, dass das Virus unzählige Menschenleben und die Stabilität der Weltwirtschaft gefährden konnte. Was nehmen wir bislang aus alledem mit? Irgendwie haben es Bürgerinnen, Regierungen und sonstige Institutionen geschafft, die Weltwirtschaft vor dem totalen Kollaps zu bewahren. Ein Grund dafür war die Bereitschaft unzähliger Menschen, notfalls auch ohne klare politische Führung in den Lockdown zu gehen. Auch fanden sich Instrumente, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Reiche Industrieländer öffneten sämtliche Geldhähne, um ihre eigenen Schulden aufzukaufen und für Liquidität zu sorgen. Schwellen- und Entwicklungsländer profitierten ohne internationale Hilfe davon, dass sie bereits auf die harte Tour lernen mussten, sich im globalen Haifischbecken zu behaupten. Die Zeit wird zeigen, ob wir uns mit diesen Lektionen für die Zukunft wappnen. Denn eines steht fest: Es werden weitere graue Nashörner folgen. Das war unser Rückblick auf das Corona-Krisenjahr 2020. Wir hoffen, du konntest dir einen besseren Überblick über all die turbulenten Ereignisse verschaffen. Schön, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal.